Denn die Inspirationsquelle ist auch für die Industrie die Natur. Ob das jetzt eine im Labor geklonte Stammzelle ist, die eine Kopie aus der Natur ist, ob das synthetisierte Wirkstoffe sind. Ich muss mir nur überlegen, inwieweit möchte ich diese Vielfalt der Natur im Produkt auch enthalten haben.
Gepflegte Gespräche, der Beauty-Podcast mit Hanna Schumi.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Beauty-Podcasts Gepflegte Gespräche. Heute habe ich mir Fabian Franz eingeladen. Er ist Teil eines Teams, und zwar eines besonderen Teams, nämlich der Beauty-Marke Team Dr. Josef. An dieser Stelle möchte ich euch noch einen kleinen Hinweis geben. Meine GesprächspartnerInnen und ich nennen immer wieder und auch sehr gerne direkt Beauty-Marken und Beauty-Produkte beim Namen, und zwar als Empfehlung oder als Erfahrungsaustausch. Das sind alles freiwillige Nennungen und redaktioneller Inhalt. Die Einladung erfolgt übrigens auf unbezahlter Basis. Werbung gibt es in diesem Podcast aber auch, und die folgt jetzt von meinem Sponsor dieser Episode. Bevor es mit unserem Gespräch losgeht, möchte ich noch meinen Supporter dieser Episode vorstellen, und der ist Estrid. Ich habe für die Werbung mal nachgerechnet, ich rasiere tatsächlich meine Beine und Achseln, seit ich 16 Jahre alt bin, also genau 20 Jahre, und mache das bis heute. Im Sommer mehr und im Winter weniger. Ich bin ja mit sehr gutem Haarwuchs gesegnet, was mir am Kopf zugutekommt, aber sich auch sonst überall bemerkbar macht. Deswegen rasiere ich mir auch schon mal die Zehen. Ja, ich habe da einfach auch ein paar Härchen. Eine Sache, über die irgendwie niemand spricht, und ich finde, da ist überhaupt nichts dabei. Das erste Mal ist mir das aufgefallen, als ich die Werbung für Estrid gesehen habe. Die Kampagne ist generell in meinen Augen sehr gelungen, denn man sieht behaarte Beine und Achseln, Frauen, die sich rasieren, und welche, die es nicht möchten. Ganz nach dem Motto, dein Körper, deine Entscheidung. Estrid ist ein wunderschöner Rasierer, den es aktuell in 4 Farben gibt, der nicht nur in der Werbung ein Highlight ist, sondern auch im Badezimmer. Der Griff des Rasierers ist aus Stahl, und der ist ganz besonders schwer und liegt schön in der Hand, ist ergonomisch geformt und gleitet quasi mit der Schwere über die Haut. Die Klingen selbst sind austauschbar und vegan, und das sind übrigens nicht alle auf dem Markt, weil Lanolin oder tierisches Glycerin enthalten sein können. Die Wechselklingen enthalten Aloe Vera, Shea Butter und Vitamin E und sollen eine sehr sanfte und geschmeidige Rasur garantieren. Man kann sie übrigens im Online-Shop im Abo ordern, und dieses kann man an seine Bedürfnisse anpassen, also abhängig von Jahreszeiten, Rasiergewohnheiten und oder Urlauben, und jederzeit kündigen. Ich selbst habe Estrid nun mehrere Wochen getestet und verrate euch mein persönliches Rasurerlebnis im zweiten Werbefenster. Naturkosmetik taucht gerade sehr oft und immer wieder auf. Selbst in meinem Podcast habt ihr schon oft davon gehört. Und warum? Weil viele Konsumenten sensibler werden mit Pflegeprodukten und wacher, was die Inhaltsstoffe angeht. Ich selbst bin aber gerade irgendwie in einem Dilemma. Ich mag die Naturkosmetik, aber auch konventionelle Kosmetik gerne. Ich selbst muss mich in meinem Job nicht entscheiden, weil ich mir immer alles ansehen möchte. Aber wie sieht das bei euch aus? Warum verwendet man natürliche Kosmetik eigentlich? Und was sagt eine Naturkosmetikmarke selbst dazu? Als ich die beiden Brüder hinter Team Dr. Josef das erste Mal getroffen habe, waren sie mir sofort sympathisch und Wunschkandidaten für diesen Podcast. Ich habe schnell gemerkt, ja, hier lässt es sich super miteinander sprechen, diskutieren und über Beauty philosophieren. Und nebenbei interessiert mich natürlich auch, wie man das als kleineres Label eigentlich alles so macht. Was ist das Team Dr. Josef aus Südtirol eigentlich und was macht diese Marke so besonders? Ich freue mich, dass ein Teil dieses Teams Zeit für mich hat. Und ich freue mich jetzt zu sagen, herzlich willkommen Fabian Franz vom Team Dr. Josef.
Ja, danke Hanna für die Einladung.
Wie schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ich habe jetzt mal überlegt, wir haben uns ja erst einmal gesehen bei einem Pressetermin in Hamburg, und da habe ich euch beide kennengelernt. Jetzt muss man wahrscheinlich den ZuhörerInnen erstmal erklären, wer du bist, wer ihr seid, und vor allem mal ganz grundsätzlich fragen, wer ist eigentlich Dr. Josef und wer ist dieses Team?
Wer ist Dr. Joseph oder
wer ist der mysteriöse Dr. Josef?
Wer ist Team Dr. Joseph? Nein, Team Dr. Josef, wir sind ein deutsches oder deutschsprachiges Unternehmen aus Italien, Südtirol. Und produzieren seit einigen Jahrzehnten Naturkosmetik. So die ganz, ganz schnelle Variante. Du hast da vorher von uns zweien gesprochen, da meinst du wahrscheinlich meinen Bruder. Wir haben uns ja
ihr steht für mich halt, für die Marke, deswegen sagte ich
genau,
jetzt
wir sind dort auch die zweite Generation. Unsere Schwester ist jetzt mittlerweile auch im Unternehmen, das heißt, in Zukunft sind wir zu dritt. Aber eigentlich sind wir zu viert, was jetzt die Führung des Unternehmens anbelangt. Dr. Joseph ist auch noch dabei, das ist unser Vater, der vor gut über 40 Jahren das Unternehmen gegründet hat. Und wir seit wahrscheinlich, schwer zu sagen, im Familienunternehmen arbeitet man ja irgendwie als kleines Kind schon mit, wo du dann die ersten Produkte etikettierst und nach der Schule
man
ein bisschen
so
hilfst. Genau, man wächst so rein, aber sicherlich seit gut über 10 Jahren jetzt aktiv auch im Unternehmen tätig sind.
Okay, also das ist Dr. Joseph, das Team. Als ich euch kennengelernt habt, habt ihr so wahnsinnig offen und ehrlich und authentisch gesprochen. Ich hatte, du weißt ja, ich bin ja super oft bei Presseveranstaltungen und ich frage ganz wenige Marken, ob sie auch hier sprechen wollen, weil ich halt immer möchte, dass es nicht dass es so nach einer Marketingveranstaltung klingt. Da hatte ich bei euch so sofort ein gutes Gefühl und wusste, das wird es einfach nicht werden. Und es gibt einfach ganz wenige Personen in der Beauty-Branche, wo ich einfach merke, die leben das einfach so. Und das hatte ich einfach bei dir und bei euch total das Gefühl. Ich habe mich dann aber gefragt und habe gedacht, ich frage euch das jetzt nicht in dem Termin, sondern einfach jetzt, dann können alle irgendwie zuhören. Wie kommt man denn dazu, eben so ein Familienunternehmen zu gründen? Also wie hattest du dieses, was ich jetzt meinte, so diese Liebe zu Beauty schon von als kleiner Junge, als du etikettiert hast oder als du da reingewachsen bist? Und wie kam das, dass man jetzt als Brüderpaar oder als Geschwistertrio sozusagen eine Marke übernimmt und die dann so groß aufbaut?
Ja, ich glaube, so ein Familienunternehmen, das gründet man nicht, das entsteht irgendwie. Und wenn ich weit zurückdenke, dann wurde es einem sicherlich nicht in die Wiege gelegt oder sagen wir so bewusst in die Wiege gelegt. Also wir drei Kinder konnten alle das studieren, was wir wollten. Wir kommen
was
auch aus unterschiedlichen
ich
Branchen. Ich bin eigentlich, also ich bin kein Architekt, aber ich habe Architektur studiert. Ich praktiziere das nicht. Victor, mein Bruder, hat Betriebswirtschaftslehre studiert und
ganz was anderes.
Und wir haben mit unserer Schwester auch eine Philosophie-Studierte mit im Team. Dr. Joseph selber hat auch Betriebswirtschaft studiert und in Italien heißt das Erborista, auf Deutsch übersetzt wahrscheinlich am besten Heilkräuter-Fachmann. Und das macht vielleicht ein bisschen das Spezielle des Unternehmens aus, dass es nicht das Studium ist, das die Richtung diktiert, sondern eigentlich die Passion. Und wenn man dort sich vielleicht nochmal diese 40 Jahre zurückdenkt, wo Naturkosmetik noch in keiner Munde war, dann muss es eine Passion sein, die so einen Gedanken eigentlich voranträgt.
Also war dein Papa sozusagen der ganze Ursprung der Marke, weil er selbst ein eigenes Interesse hatte. Also wie kommt das, also nochmal verrückter vor 40 Jahren, dass ein Mann, der jetzt vielleicht kein Mediziner ist, sondern eben Betriebswirtschaft studiert hat, der kein Mediziner ist, dann noch eine Naturkosmetikmarke gründet. Also das klingt jetzt für mich total innovativ und total neu, wenn wir ans letzte Jahrhundert denken.
Ja, da gibt es jetzt die lange Variante und die kurze Variante. Ich wähle so eine mittendrin.
Der Mittelweg.
Eine Mittendrin-Variante. Also es kam eigentlich aus einem großen Interesse, grundsätzlich für die Natur. Wir sind ein Unternehmen, das eigentlich inmitten der Natur steht. Und so auch der junge Josef, nennen wir es mal so, in den jungen Jahren eigentlich sehr naturverbunden war und dort auch recht viel Sport praktiziert hat. Also du kennst vielleicht die Geschichte mit dem Eishockeyspielen, dass Josef begann, wo Josef in der italienischen Nationalmannschaft Eishockey gespielt hat und mit 27 Jahren an einer Knieentzündung, sagen wir mal so, erkrankt ist und die Ärzte zu ihm meinten, eine Knieprothese wäre die Lösung und er für sich entschieden hat, 27 und eine Knieprothese ist etwas früh, da muss
es
doch eine Alternative dazu auch geben.
Absolut.
Und hat dann in der Natur eigentlich relativ schnell etwas gefunden, mit dem er die Entzündung in den Griff bekommen hat. Und aus dem heraus, eigentlich aus dieser Passion und aus diesem vielleicht zündenden Moment, ist dann das Unternehmen so langsam entstanden. Das heißt, wir sind ja jetzt ein Unternehmen, das doch über 35 Jahre am Markt ist, aber trotzdem relativ klein. Und das heißt, dass nicht der wirtschaftliche Gedanke im Fokus gestanden hat, sondern die Passion, Menschen zu helfen und anfangs eigentlich die Passion, dem engen Umkreis und somit Produkte für Freunde und für dessen Probleme oder sagen wir Aufgaben herzustellen. Und deswegen haben wir ein tolles Archiv an vielen schönen Produkten, die den Markt noch nicht erreicht haben, aus denen wir schön schöpfen können. Und ja, das ist eigentlich so die Gründungsgeschichte
unseres Unternehmens. Gibt es denn ein Produkt von damals, was es heute noch gibt? Also die Creme, die dem Knie deines Vaters geholfen hat, gibt es wahrscheinlich so nicht mehr. Aber wie oft gibt es da so Produkte, die dann irgendwie so als Kultprodukt in der Range bleiben?
Also so den 40-jährigen Klassiker haben wir nicht.
Ja.
Es gibt aber die Grundphilosophie des Produkteformulierens, die ist eigentlich über die ganzen Jahrzehnte konstant geblieben.
An was glaubt ihr?
Wir glauben eigentlich an eine ganzheitliche Herangehensweise an unterschiedliche Probleme. Und dort spielt natürlich das Team und die unterschiedlichen Professionen, die wir im Unternehmen haben, alle ein, die zu einer tollen Produktentwicklung dann führen. Und das wird dann nicht nur, wir sind ja ein Kosmetikhersteller, das hört dann natürlich nicht nur an der Hautoberfläche auf, sondern geht halt natürlich bis hinein in die Zelle und schaut sich dann an, welche Bedürfnisse die Zelle bzw. der Körper, der Mensch hat. Das Ganze eben ganzheitlich betrachtet, dann ist natürlich eine gesunde oder eine schöne Haut oder so diese klassische natürliche Schönheit, die hört ja dann, beziehungsweise die ist nicht nur mit einer Creme zu erreichen, sondern da gehört natürlich Ernährung auch mit dazu, Sport, Bewegung, Fitness.
Es klingt immer so einfach, am Ende sind das aber die Leute, die sich damit tagtäglich beschäftigen. Ne? Merkt man ganz, ganz schnell, dass man immer wieder dabei landet. Das hatte ich auch in den letzten Podcast-Folgen, ja. Das habe ich irgendwie, merke ich in meinem Leben, in meiner Arbeit. Am Ende glaubt man immer, dass die Cremes diese großen Lösungen sind. Für mich persönlich gesprochen, also kriegt man da schon immer vieles in den Griff. Aber was man nicht vergessen darf, ich habe das Ende letzten Jahres gemerkt, als ich so viel Stress hatte, ich habe es einfach durch Produkte nicht in den Griff bekommen, weil es einfach der Stress in meinem Leben so hoch war, ich bin umgezogen, doppelt und dreifach sozusagen. Und es war einfach furchtbar. Ich musste einfach Geduld haben und aushalten. Und ich merke es auch immer, wenn ich mich nicht gut ernähre. Ich betone das gern doppelt und dreifach, deswegen voll schön, dass du das sagst, weil ich es immer so schade finde, dass unsere Gesellschaft so wahnsinnig produktfixiert ist, als wenn es immer ein Produkt gibt, was alles so heilt, obwohl es ein ganz großer, trotzdem wichtiger Teil ist.
Ja, man wünscht sich das grundsätzlich wahrscheinlich von allen. Die eine Frucht oder Pille, die dich abnehmen lässt oder zunehmen lässt,
herrlich.
Je nachdem, ob man jetzt Masse als Bodybuilder aufbauen will oder einfach nur schlank sein will.
Ja.
Oder eben auch die Creme, das Serum, die Unterspritzung. Und eigentlich geht es in meinen Augen darum, wie wir auch vorher kurz gesprochen haben, hat mir sehr gut gefallen, eben dieses Selbstbewusstsein wieder herzustellen. Und da gehört natürlich auch äußere Schönheit auch zu einem kleinen Teil dazu, aber eben nicht nur.
Ich glaube, wenn ich das so zusammenfassen könnte, sagt ihr ja, dass ihr so einen ganzheitlichen Ansatz habt. Ihr habt ja auch verschiedene Treatments. Bei Treatments darf man ja auch immer nicht vergessen, dass es ja auch um Anfassen geht und dass es ja auch um Massagen geht, um Facials geht. Wo bietet ihr diese Treatments an?
Also grundsätzlich von den Produkten, das gehört eigentlich zur professionellen Kosmetik. Das heißt professionell in dem Sinne, dass es von einem Profi angewendet wird. Und das heißt, dass unsere Produkte in Kosmetikinstituten und Hotels eben mit Spa- bzw. Beauty-Bereich vorzufinden sind. Wir sind eigentlich nicht im klassischen Einzelhandel vertreten, weil wir natürlich die Behandlung schon als einen wichtigen Bestandteil sehen.
Mhm.
Vielleicht auf einer Hand oder maximal zwei kann man ein paar tolle Concept-Stores nennen. Vielleicht die ein oder andere auch familiengeführte Apotheke, wo man...
Weißt du eine auswendig? Es würde mich jetzt interessieren, wo ihr gelistet seid.
Ja, um niemanden hier in Deutschland zu nennen. Wir sind in der St. Charles Apotheke in Wien.
In Wien. Ich weiß, habe ich euch schon gesehen.
Genau. In Wien unterwegs. Das heißt, du kennst es wahrscheinlich auch, das ist nicht eine klassische Apotheke, sondern auch...
Eine sehr besondere, sehr auch ganzheitlich denkende Apotheke mit einem Besitzer, der auch ein sehr eigenes Konzept hat sozusagen.
Genau. Und auch mit Kabine. Das heißt, dort kann auch die Behandlung genossen werden. Und diese professionelle Schiene, wo es eben die Kabine, das heißt die ausgebildete Kosmetikerin, die Behandlung vorführt, was heißt vorführt, die Behandlung
ausführt,
genau, die finden wir einen wichtigen Bestandteil der Marke und des ganzen Konzepts.
Aber sonst kann man eure Produkte, glaube ich, noch online bestellen.
Online definitiv, ja.
Okay. Und habt ihr bei den Treatments eigene Treatments entwickelt oder habt ihr eigene, ich weiß jetzt nicht, Griffe entwickelt, eine Technik entwickelt, wenn du sagst, dass das so ein großer Bestandteil bei euch ist?
Man kann das jetzt schwer vorzeigen, aber für die Hörer vielleicht, man kann sich das so vorstellen, wie wenn man ein Körperritual, das natürlich sehr viel auch mit Entspannen zu tun hat, mit einem klassischen Facial irgendwie kombiniert. Das heißt,
also Gesicht und Körper?
Nein, das heißt, die Wellness-Komponente einer Körperbehandlung mit einer Gesichtsbehandlung gepaart. Das heißt, wir haben in der Gesichtsbehandlung arbeiten wir mit eigens für uns mundgeblasenen Schröpfgläsern. Das heißt, wir haben eine dynamische Schröpfmassage, die im Gesicht durchgeführt wird.
Im Gesicht.
Genau.
Und da hat man dann diese roten Flecken im Gesicht, die man vom klassischen Rückenschröpfen kennt.
Also deswegen dynamisch, das heißt, das Schröpfen ist im Fluss, das heißt, das Schröpfglas wird über die Haut bewegt. Das heißt, erstens habe ich dort nicht einen so hohen Unterdruck, der dann diese therapeutische Schröpfmassage, wie man sie am Körper kennt, erzeugt, sondern eben einen leichten Druck. Habe dort den Vorteil, dass so leichte Myagelosen, also so diese Verklebungen in der Haut eben gelöst werden.
Ich muss dringend mal, wenn ich in Wien bin, so ein Treatment buchen, was mich sehr interessiert. Aber wenn du jetzt mit den Gläsern über die Haut gehst sozusagen, ich muss das mal kurz bei mir so, dann massiert die Therapeutin mit den Gläsern die Haut sozusagen.
Genau, ja.
Mhm. Also wird jetzt keine Hand angelegt, sondern wird wird kombiniert.
Also das ist natürlich nicht das Einzige, das man in einer Gesichtsbehandlung von uns vorfinden kann. Also wir haben dann auch so eine, wir nennen das biodynamische Blütenstempel-Massage. Das heißt, es werden
auch
so,
im Gesicht?
Auch im Gesicht, ja.
Das Stempeln kenne ich auch nur vom Körper sonst.
Genau, dort wird mit den Stempeln wird massiert. Also das ist nicht diese Klopftechnik, die man am Rücken anwendet, sondern armes Gesicht, nee.
Ja.
Sondern das wird auch dort, wird das eben im Gesicht mit diesen Blütenstempeln eben massiert und aktiviert. Dann gibt es noch eine tolle Neuroderm-Massage. Gestartet wird mit einer lymphstimulierenden Massage. Also das sind
das wäre was für mich. Bei mir stauen sich die Lymphe ganz, ganz gerne. Also bei wem eigentlich wahrscheinlich nicht, aber bei mir stauen sich die ganz gerne mal.
Ist wirklich etwas.
Danach ist man immer so ganz erstaunt, dass man plötzlich auch auch in den Augen oft weniger. Dann denkt man, man hat geschwollene Augen. Dabei sind es einfach die Lymphe, die voll sind. Ne?
Genau. Also sagen wir mal so: Alle unsere Gesichtsbehandlungen starten mit Öffnen der Lymphe.
Ah, okay.
Das heißt, ansonsten kann ich natürlich nur sehr schwer Schlacken in der Haut abtransportieren. Das heißt, das Transportsystem dort ist die Lymphe. Durchblutung wird gefördert. Natürlich klassische Ausreinigung gehört auch dazu. Wir haben ein Biostimulationsgerät.
Es wird immer mit euren Produkten gearbeitet, aber habt ihr dann eigene Kabinenprodukte oder sind das die Produkte, die man auch dann danach kaufen kann oder bei euch im Onlineshop kaufen kann oder gibt es eigene Treatmentprodukte?
Also es gibt die klassischen Verkaufsprodukte, die auch als Kabinenprodukte erhältlich sind für die Kosmetikerin. Es gibt aber auch eigens für die Behandlung reservierte Produkte, wie zum Beispiel ein stärkeres Fruchtsäure-Enzym-Peeling, das dann nur in der Kabine eben von der Fachkosmetikerin angewendet wird. Und grundsätzlich Peeling, man muss sich natürlich überlegen, wie oft schafft es die eigene Haut, diesen durch Peelings beschleunigten Regenerationsprozess anzustoßen. Und dort gibt es so eine Studie, die sagt, ungefähr 900 Mal wird die Haut komplett erneuert. Und durch ein Peeling wird das...
Aber 900 Mal in einem Leben, oder?
In einem Leben, ja.
Oh mein Gott, das ist ja nicht so viel.
Also das heißt, das ist eine begrenzte Anzahl. Also das heißt, wenn
ich... Muss mal ausrechnen, Moment, ich versuche gerade zusammenzuzählen. Wenn du sagst 900 Mal, das Jahr hat 365 Tage und wenn ich jetzt sage, ich würde selbst nur einmal die Woche peelen, dann bin ich ja nach ein paar Jahren durch damit.
Nein, das heißt jetzt nicht, dass die 900 Mal bei jedem Peeling, so leicht es auch ist, eines davon verbraucht wird, sondern das ist natürlich dieser komplette Regenerationszyklus der Haut. Also in einem Leben 900 Mal erneuert sich die Haut von Grund auf selbst. Mhm. Bei einem Peeling peelt man ja nicht viele Hautschichten ab, sondern probiert dort nur die oberste anzugreifen. Es gibt dann natürlich auch diese Deep Peelings, wo auch bei Hautunbässlichkeiten bzw. Krankheiten auch dort ein Deep Peeling mal sinnvoll ist, grundsätzlich vielleicht nicht in die tägliche Routine einzubauen ist. Macht natürlich auch niemand. Man ist danach eine Woche mit rotem Gesicht unterwegs.
Das macht man ja eigentlich auch beim Dermatologen oder halt
genau,
beim,
also
bei
der Kosmetikerin. Genau, also das ist sicherlich nicht etwas, was man zu Hause macht. Gerade hier in Europa haben wir dort eine sehr restriktive Verordnung. Das heißt, dort gelangen natürlich Produkte mit einem zu hohen Säure- oder Enzymgehalt nicht in den freien Handel. Das ist natürlich dann für Dermatologen oder Ärzte vorbehalten. Andere Länder außerhalb von Europa, dort findet man im Verkauf auch mal Peelings mit einem eher gefährlichen Prozentsatz an Säure bzw. pH-Wert. Also pH-Wert bis zu 1. kann man krass. Dort...
Eine Kosmetikerin meinte mal zu mir, wenn du deine Haut peelst, du kannst dir nicht nur was nehmen, Hanna, du musst dir auch was zurückgeben. Und genau, das fand ich ganz schön, so dieses, der Gedanke, klar, wenn ich die obersten Hautschichten, wenn man es richtig macht, ne, und ihr was nimmt, und sie meinte, geh dann immer mit dem also ganz viel Feuchtigkeit zurückgeben. Am besten machst du noch eine Feuchtigkeitsmaske danach. Würdest du das unterschreiben? Oder würdest du jetzt aus deiner Range empfehlen? Oder was sagt ihr, peelen und dann?
Peelen und danach eine Maske ist sicher ganz sinnvoll. Vielleicht ein kleiner Trick, man könnte unter die Maske auch noch ein Serum geben. Das zieht dann mit der Maske nochmals intensiver in die Haut ein und nach der Maske noch eine Tagespflege.
Und eventuell Sonnenschutz.
Mit dem Sonnenschutz vielleicht auch nicht zu sehr übertreiben, weil wir ja ein bisschen an Vitamin D-Mangel leiden.
Ich glaube,
bei Sonnenschutz scheint sich... Aber vielleicht dieses Buch machen wir gar nicht auf.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich hoffe ja, dass ich vor dem Sommer da noch eine Folge schaffe, weil ich glaube, Sonnenschutz, da gibt's, also egal, also da scheinen sich die Geister, das ist noch schlimmer wie die Diskussion Naturkosmetik oder Nicht-Naturkosmetik, aber ich glaube, bei Sonnenschutz da, also das ist selbst bei Dermatologen, da sagt der eine dies, der andere das, der eine sagt nur im Winter, der andere sagt nur im Sommer, also lass uns das Buch schließen.
Bevor es mit dem Gespräch weitergeht, grüßt jetzt noch einmal Estrid an dieser Stelle. Ich habe den neuen Rasierer jetzt mehrere Wochen getestet und bin total begeistert. Estrid liegt einfach so herrlich schwer in der Hand. Man hat nicht das Gefühl, den Rasierer so auf die Haut drücken zu müssen, um ein gründliches Ergebnis zu bekommen. Die Klingen gleiten quasi dadurch förmlich über die Haut und das ist etwas, was ich bislang bei anderen Rasierern vermisst habe. Und außerdem muss ich sagen, ja, Estrid schaut einfach super cool aus. Super Design, super Farben. Den Rasierer gibt es ja aktuell in 4 pastelligen Tönen und dazu auch das jeweilige, dazu passende Reiseetui. Das Starterkit kann man online bestellen, das kostet 9,95 und kommt per Briefpost in einer recycelbaren Verpackung. Im Set enthalten ist der Estrid-Griff, 2 Wechselköpfe und eine Duschhalterung. Mit dem Code HANNASCHUMI wird pro Bestellung 1 Euro an die Organisation Terre de Femmes gespendet, die sich für Frauenrechte auf der ganzen Welt einsetzen. Alle Infos dazu fasse ich euch wie immer in meinem Blogpost zu dieser Episode zusammen auf meiner Webseite www.hannaschumi.com und tippe euch alles nochmal in die Shortnotes.
Und zwar würde mich eben total interessieren, ich würde mich genau die Diskussion jetzt gerne vielleicht mit dir beginnen, weil ihr ja ein reines Naturkosmetikunternehmen seid. So, warum habt ihr euch entschlossen, auch dabei zu bleiben? Ihr hättet ja auch irgendwann sagen können, so, wir holen jetzt irgendwann synthetische Wirkstoffe irgendwie dazu. Also hättet ihr ja. Ihr seid aber bei der Naturkosmetik geblieben. Warum habt ihr euch dafür entschieden und warum macht ihr macht ja wirklich reine Naturkosmetik. Warum?
Wie ich vielleicht anfangs ganz kurz erwähnt habe, wir haben die Philosophie der Produktformulierung beziehungsweise des Ansatzes, wie wir Produkte kreieren, wo unsere Inspirationsquellen herkommen, das haben wir seit eigentlich der Gründung des Unternehmens nie geändert. Das heißt, wir sind als Naturkosmetikunternehmen geboren und sind dem Grundsatz eigentlich treu geblieben. Ich glaube, das ist mehr ein konzeptioneller Ansatz, wo ich meine Inspiration herhole und wie sehr ich das Ganze produktionsoptimiert sehen will, denn die Inspirationsquelle ist auch für die Industrie die Natur. Ob das jetzt eine im Labor geklonte Stammzelle ist, die eine Kopie aus der Natur ist, ob das synthetisierte Wirkstoffe sind, die ich in der Pharmaindustrie einsetze und die Quelle ein Rohstoff aus der Natur ist. Ich muss mir nur überlegen, inwieweit möchte ich diese Vielfalt der Natur im Produkt auch enthalten haben oder auf der anderen Seite möchte ich das ganze Produkt eigentlich naturunabhängig produzieren können. Und dort ist uns, also uns Naturkosmetikproduzenten, die Industrie sicherlich den großen Teil voraus. Man denkt nur an Produkte, die nie verfallen. Wie lebendig die natürlich sind, auf der anderen Seite ist mal dahingestellt, das können sie gar nicht sein.
Ich wollte die Folge auch so ein bisschen dazu nutzen, um mit dir drüber zu sprechen, weil ich gerade selber irgendwie ich mache das jetzt auch seit 2012, also echt einen ganzen Moment. Und ich bin gerade irgendwie in so einem Dilemma drin, weil sehr, sehr viele Leser nämlich genau danach fragen, ne? Also warum Naturkosmetik und warum nicht? Und es ist so schwierig, gerade für mich eine Antwort zu finden. Ich habe das Gefühl, dass viele Konsumenten zu Naturkosmetik greifen, weil sie verunsichert sind, aber auch gar nicht wissen, warum sie verunsichert sind. Dass viele Leute zu Naturkosmetik greifen, weil sie gehört haben, dass was anderes schädlich ist, aber auch gar nicht wissen, was schädlich ist. Dass viele zu Naturkosmetik greifen, weil sie Angst haben, aber auch nicht genau wissen, vor was irgendwie so. Ich habe ja auch mit Julia Keit schon mal drüber gesprochen und es taucht immer mal wieder auf, weil die Naturkosmetik, so meine Erfahrung, und ich glaube, du hast das ja auch schon mal gesagt im Vorfeld, als wir gesprochen haben, das ist jetzt nicht mehr so eine Nische, sondern das hat sich irgendwo verwoben auch. Es gibt viele Marken, die ein bisschen so beides bedienen wollen vielleicht auch. Es gibt vielleicht nicht mehr entweder oder, aber ich habe manchmal einfach sehr schwer für meine LeserInnen und ZuhörerInnen eine Antwort und manchmal auch für mich selbst nicht. Ich vertrage Naturkosmetik persönlich nicht so gut, weil ich auf ätherische Öle leider reagiere. Ich reagiere ganz schlimm auf Rose, also überall, wo Rose drin ist, das geht schon mal nicht. Ich hatte ganz, ganz oft schon Reaktionen, wenn es zu natürlich fast wird, will ich sagen. Aber ich kann das natürlich auch nicht in eine Schublade stecken und jetzt irgendwie sagen, Naturkosmetik ist nichts für mich, weil es einfach nicht stimmt. Ja. Du merkst mein Dilemma auch selbst im Sprechen. Es ist so wahnsinnig schwierig, wo positioniere ich mich da? Ich würde das so gerne mal mit dir diskutieren. Hast du denn ein Argument dafür, Naturkosmetik zu benutzen, oder gibt es ein Argument gegen synthetische Wirkstoffe?
Ich glaube, weil du vorher ganz kurz von deinen Reaktionen auf gewisse Inhaltsstoffe gesprochen hast, grundsätzlich gibt es Personen, die auf alles allergisch sein können, beziehungsweise fast zu jedem Inhaltsstoff. Und da ist nur das Jojobaöl eine Ausnahme. Das hat 0% allergische Reaktionen. Aber alle anderen Stoffe können Allergien auslösen, ob das jetzt ein Lavendelöl ist, ob das die Hauskatze ist, der Hund, der Partner. Alles, ja, alles kann. Auf alles kann man allergisch reagieren. Das heißt, dort unterscheidet sich die konventionelle Kosmetik nicht von der Naturkosmetik. Und wenn du jetzt auf Rose reagierst, dann darf das auch in keiner konventionellen Kosmetik enthalten sein. Dort ist weder das eine Produkt sicherer noch das andere für deine Haut. Das heißt, dort ist weder die Naturkosmetik jetzt besser, unter Anführungszeichen, noch die konventionelle. Also das muss jeder für sich selbst herausfinden, welche Stoffe Reaktionen hervorrufen oder noch schlimmer Allergien hervorrufen, weil alles, was eine Reaktion hervorruft, ist nicht automatisch eine allergische Reaktion. Das kann einfach eine überhöhte Hautreaktion auch sein.
Und das ist ja schon mal das eine. Das ist ja ein, ich würde mal sagen, ganz objektiv gesehen erstmal eine Verträglichkeit, eine Unverträglichkeit.
Genau, wie man auch manche Menschen nicht Nüsse essen dürfen und dann müssen die halt achten, dass sie nicht in Kontakt mit Nüssen kommen.
Genau, aber wenn ich jetzt an diese ganzen Fragen denke, von denen ich sprach und eben auch mein Dilemma, wie kann man denn da rangehen? Wie kann man denn für sich eine Lösung finden, warum man sich sozusagen vehement gegen konventionelle Kosmetik entscheiden möchte oder wäre möchte fast schon, wie ich es bei manchen Konsumenten das Gefühl habe, so. Hattest du da einen Tipp oder vielleicht eine Idee, wie man seinen Weg dann findet?
Ja, grundsätzlich muss man sich überlegen, was möchte man für seine Haut? Und man kann da vielleicht die Parallele zum Essen ziehen. Man entscheidet sich ja auch für ein Bio-Gemüse oder ein biologisch ernährtes Hühnchen, um mehr Essensqualität in sein Leben mitzubringen. Was auch ganz klar in einem größeren Geschmackserlebnis dann auch mündet. Den Vergleich kann man vielleicht auch mit der Kosmetik ziehen. Und das heißt, die Naturkosmetik unterscheidet sich von der konventionellen Kosmetik dadurch, dass sie alle Regeln einhalten muss, die die konventionelle oder beziehungsweise die grundsätzlich die Kosmetikverordnung vorgibt. Nur zusätzlich, ich spreche jetzt von der zertifizierten Naturkosmetik, noch ein externes Zertifizierungsinstitut gibt, das für diesen Bund der Unternehmen bzw. der Produkte, die dort zertifizieren wollen, noch ein strikteres Korsett vorgibt, wo dann einige Inhaltsstoffe eben nicht in diesen Produkten enthalten sein dürfen. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, ja, sind Silikone, Parabene, synthetische Farbstoffe was Schönes für meine Haut oder eben nicht?
Und ich muss dich unterbrechen, Fabian, weil wir gehen jetzt ins Eingemachte. Und woher soll sich der Konsument das dann überlegen? Also das ist ja total schwierig für jemanden. Also es gibt ja so schwer Punkte, an denen ich mich also ich sehe das wie so ein Berg. Wie soll ich da hochkraxeln irgendwie? Vielleicht sprechen wir in 5 Jahren anders drüber, aber mir wirkt es gerade so verwaschen, weil der eine behauptet dies, der eine behauptet das. Ne? Parabene, haben wir auch schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen. Ich glaube, der Drop ist halt gelutscht, denke so, aber trotzdem, es muss raus, aber auf der anderen Seite gibt es bis heute, wenn ich richtig liege, keine Studie, die wirklich sagt, dass es krebserregend irgendwie ist. So. Und,
nein, ich glaube also nicht jeder Stoff ist krebserregend oder ist gesundheitlich gefährlich für die Haut im Generellen. Also sonst würde ja die Kosmetikverordnung grundsätzlich keinen Sinn machen. Es geht nur darum, wie ich mit meiner Hautgesundheit umgehe. Und wenn ich an konventionelle Produkte denke, die noch vor Jahren, und da gibt es jetzt auch dort eine neue Richtung, die konventionelle Marken einschlagen müssen, weil der Druck der Medien eigentlich oder der Bevölkerung immer mehr steigt. Man denkt an das letzte Trendthema, das Mikrobiom der Haut, das plötzlich geschützt werden muss. Wenn man sich die Philosophie der Naturkosmetikhersteller anschaut, dann können die nur müde lachen, weil das ist die Geschichte, die sie seit 40 Jahren erzählen. Wir können nicht aggressive Stoffe auf unsere Haut lassen, das Mikrobiom, also unseren Schutzmantel der Haut, zerstören, eigentlich unseren besten Verbündeten. Es ist nämlich die Flora und Fauna, die Bakterien, Fauna nicht.
Die Hautflora.
Aber ja, wenn man die Bakterien als Lebewesen zählt, dann schon. Und wenn man jetzt plötzlich von der Industrie hört, oh, das müssen wir schützen, dann ist dort eine Entwicklung im Gange, die schon ganz stark in Richtung Naturkosmetik drängt und eigentlich die Werte, die von der Naturkosmetik lange oder immer noch hochgehalten werden, auch langsam in der konventionellen Kosmetik akzeptiert werden und auch irgendwie probiert werden zu integrieren. Aber wenn ich natürlich jetzt ein konventionelles Produkt so konserviere, dass ich dort alle Bakterien und Pilze töte, dann habe ich natürlich ein sehr aggressives Konservierungssystem, das, wenn es natürlich auf die Haut gelangt, auch meine Mikroflora bzw. meine Hautbarriere schädigt. Und dort ist ein naturkosmetischer Ansatz sicherlich sinnvoll, nämlich diese Hautbarriere eigentlich zu schützen und zu unterstützen mit den Produkten und nicht sie zu zerstören. Also in dem Sinne gibt es eigentlich eine klare Richtung, wieso in dem speziellen Punkt eine Naturkosmetik der konventionellen Kosmetik um eins vor ist.
Also ich habe versucht, mir diese ganzen Verordnungen mal durchzulesen. Ne? Es sind ja mehrere Seiten sozusagen. Auch sehr kompliziert in Prozentangaben. Was darf 98% natürlichen Ursprungs und so weiter und so fort. Ich finde es wirklich krass, was man sich da mal so reinziehen muss. Aber am Ende, ich lande einfach wieder bei diesem Dilemma der Konsumenten. Auch wenn sie jetzt eben ihr Mikrobiom schützen möchten, Hautbarriere schützen möchten. Aber gibt es Inhaltsstoffe, wo du sagst, geht nicht und warum? Oder gibt es Inhaltsstoffe, die du sagst, ist es okay? Oder zum Beispiel Silikone, Fragezeichen. Also ich weiß einfach, dass die Leute immer total enttäuscht sind. Ich kann es auch ein bisschen verstehen, wenn keine konkreten Inhaltsstoffe genannt werden, damit sie einen Leitfaden haben.
Ja, da ist wahrscheinlich das Thema Kosmetik zu komplex, um jetzt 3 Inhaltsstoffe rauszunennen, die im Produkt drin sein müssen. Im Reiniger muss das drin sein, im Serum unbedingt das, beziehungsweise das darf nicht drin sein und das auch nicht, weil auch wenn ein Inhaltsstoff in Medien kritisch beleuchtet wird, heißt das noch lange nicht, dass er im Verbund mit den vielen 30, 40 anderen Inhaltsstoffen nicht doch so ins Kosmetikum eingebaut wird, dass es zum Beispiel nicht schädlich ist. Also wie man wahrscheinlich einen Konditor nicht unbedingt nach dem besten Inhaltsstoff für seinen Kuchen fragen kann, dort gibt es die mit Mehl, die ohne Mehl, die mit Nüsse, die mit Früchte und so sehe ich das auch ein bisschen bei der Kosmetik. Dort gibt es keinen leichten Leitfaden, um Kosmetik so schnell zu verstehen. Ein bisschen eine Sicherheit geben natürlich die unterschiedlichen Siegel, die am Markt sind und eben die grundsätzliche Kosmetikverordnung. Das heißt, dass man sich vielleicht an die wenden soll oder kann.
Ja, okay. Aber es ist halt total schwierig. Ich wollte dir jetzt so gerne Inhaltsstoffe entlocken, aber ich nenne jetzt mal ein paar.
Ja.
Und du kannst vielleicht können wir das ja irgendwie so auf. Also es gibt ja so Inhaltsstoffe, über die immer diskutiert wird.
Ja.
Und das ist ein Parabene, das sind Silikone, das ist Alkohol, das sind Tenside, Sulfate. Soll man die jetzt alle weglassen? Ist man dann irgendwie safe? Weil das sind bestimmt...
Na, also zum Beispiel... Nehmen wir das Alkohol, da kann man einen schönen Vergleich ziehen. Also in Maßen eingesetzt, definitiv nicht. Habe ich in einem, wie auch natürlich als Genussgetränk in Maßen eingesetzt, das teilweise schon den Abend in andere Richtungen enden lässt.
Ja.
Na, Spaß beiseite. Alkohol zum Beispiel in der Kosmetik eingesetzt, als Konservierungsstoff in hohen Dosen. Und dort muss Alkohol in hohen Dosen eingesetzt werden, um funktionsfähig zu sein. Hat natürlich auf lange Sicht den Effekt, dass durch Alkohol viel Feuchtigkeit der Haut entzogen werden kann. Muss auch nicht sein. Hängt natürlich von den vielen anderen Inhaltsstoffen noch ab. Aber grundsätzlich trocknet natürlich Alkohol die Haut leicht aus.
Ich vertrage es übrigens fantastisch. Ne? Ich glaube, meine Haut ist wahrscheinlich so erstens robust und dann voller Talg. Also wahrscheinlich ist es wie immer in der Beauty sehr unbefriedigende Antwort, aber halt immer individuell. Ja, Mann, es ist einfach so. Es ist halt schwierig irgendwie. Ich habe mit Dunja ja die Folge vor 2 Folgen drüber gesprochen. Die hat auf Silikon reagiert. So, ich habe ihn noch nie gehört so. Ich liebe Silikon, aber ja, das darf man dir gar nicht sagen. Aber im Make-up ist es einfach fantastisch. Das liegt auf meiner Haut drauf. Ich wasche es irgendwie ab. Ist natürlich noch die Frage des Mikroplastiks am Ende irgendwie zu klären. Ab wann fängt dann Mikroplastik bei Silikon an, ab wann irgendwie nicht. An der Hautpflege hat das für mich nichts zu suchen. Aber im Make-up fühlt sich's toll an irgendwie so. Deswegen, Alkohol, wir kommen darauf zurück. Endlich haben wir jetzt einen Inhaltsstoff genannt, aber ich weiß, dass das wichtig ist, das auch mal zu tun, auch mal Inhaltsstoffe einfach beim Namen nennen und zu sagen, was mache ich denn jetzt damit? Hanna, da ist Alkohol drin, was denn jetzt? Ist das ein Bio-Alkohol oder ist das ein normaler Alkohol oder soll ich einfach gar kein Alkohol? Ich habe das Gefühl, es gibt so viel Beauty-Klugscheißer da draußen, die dann einfach sagen, ja, danke Hanna, jetzt hast du das Produkt empfohlen, wie super, sorry, aber es ist einfach so, aber da ist Alkohol drin, aber so einfach ist es eben nicht.
Ja, eben, so einfach ist es eben nicht. Das heißt, letzthin ist die Diskussion des Palmöles sehr stark aufgekocht, wo es natürlich einen nachhaltigen Anbau des Palmöls gibt und natürlich die Rodung und einen sehr, sagen wir so, exzessiven Anbau. Und natürlich ist der eine zu verdonnern und der nachhaltige Anbau eben nicht. Jetzt, was bleibt beim Konsument übrig? Alle Produkte mit Palmöl sind schlecht, wobei man grundsätzlich sagen muss, ein Palmöl ist ein wunderbarer Rohstoff, wenn der auch richtig gewonnen wird, weil das ist die Pflanze, die den höchsten Ölgehalt prozentuell generiert und somit eigentlich ein super Öllieferant ist.
Dafür gibt es ja auch Leute wie mich oder die Presse, wo ich es eben so wichtig finde, auch über sowas irgendwie zu sprechen und dass eben Sachen nicht sofort verteufelt werden, weil es vielleicht auch verschiedene Ansätze gibt.
Ja.
Das macht das Thema so komplex, das ganze Beauty-Thema so komplex. Ja, mich würde total eine Sache noch interessieren. Du hast ja gerade von Wirkstoffen gesprochen und korrigiere mich, wenn ich jetzt nicht den richtigen Wortlaut dafür habe, aber ich weiß ja, dass ihr damit claimt, die Naturkosmetik mit einer Technologie sozusagen verbinden. Also vielleicht kann man es Wirkstoffkosmetik irgendwie nennen zusammen oder wie sag mal, wie es bei euch richtig irgendwie heißt. Also ihr sagt ja
Wir nennen das High-Tech Natural Cosmetic.
Ah, also, bitte, okay, das klingt cool.
Genau.
Okay, und könntest du das einmal erläutern? Weil es wird mich, jetzt kommen wir natürlich von der Diskussion, was ist konventionell und synthetisch? Das klingt erstmal, finde ich, technologisch. Und dann kommt man gefühlt auf die Blumenwiese bei der Naturkosmetik. Was spielt sich da ab?
Ja, wir sehen das ein bisschen als die Evolution der Naturkosmetik. Und wir nennen es für unsere Marke, für Team Dr. Josef, nennen es Hightech Naturkosmetik. Und dort steckt einmal Naturkosmetik drinnen. Das heißt, wir sind nach wie vor eine biozertifizierte Naturkosmetik. Und den Hightech-Ansatz, den entlehnen wir aus der Industrie. Und haben uns angeschaut, wie die Industrie mit ihren Wirkstoffen umgeht, wie sie die verfeinert und welche Technologien sie eben dort verwenden und haben diese Technologien dann auf naturkosmetische Wirkstoffe und Rohstoffe angewandt. Das heißt, der Rohstoff oder die Ausgangssubstanz bleibt nach wie vor ein biozertifizierbarer Rohstoff, der dann aber technologisch so verfeinert werden kann, das heißt, in unseren Augen auch verbessert werden kann, um dann eben den Effekt auf der Haut noch zu erhöhen. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, Die Haut baut sich ja von unten nach oben auf. Das heißt, auf der Hautoberfläche habe ich dann die langsam abgestorbenen Hautschüppchen, die eben dann mit Peelings weggereinigt werden. Das heißt, als Kosmetikhersteller, wenn ich weiß, dass der Hautaufbau in den tieferen Hautschichten vonstatten geht, ist es natürlich wichtig, die Wirkstoffe weit in die Tiefe zu bringen, um natürlich eine höhere Effektivität zu erlangen. Vorher hatten wir kurz Silikone. Silikone sind sehr, sehr große Moleküle. Das heißt, dort mit Silikonen versehe ich die Produkte, die auf der Haut oben bleiben müssen. Mit Wirkstoffe, die möchte ich natürlich so klein wie möglich haben, um in die Haut reinzubekommen. Jetzt gibt es in der Technologie so kleine Liposomkapseln, mikrokleine Liposomkapseln. Liposome, das sind Fette, das heißt praktisch hautliebende Kapseln, in denen ich meine Wirkstoffe einschleusen kann. Und dadurch, dass die Wirkstoffe allein viel eine größere molekulare Struktur hätten und somit eigentlich nicht so tief in die Haut eindringen können, können sie eingeschlossen in diesen Liposomkapseln, in diesen mikrokleinen Liposomkapseln, somit tiefer in die Hautschicht gelangen. Mhm. Und wir als Naturkosmetikunternehmen schließen dort natürlich hauptsächlich natürliche Wirkstoffe ein und bringen die dann dort hin, wo sie am meisten nützen, nämlich in tiefere Hautschichten. Und das wäre jetzt so eine Technologie, um als Beispiel rauszunehmen, wie wir jetzt die Wirkung durch diese Kombination zwischen Hightech und Natur eben des Kosmetikums noch verstärken können.
Und am Ende ist es ja so, dass in der freiverkäuflichen Kosmetik man ja nur ein bisschen in gewisse Hautschichten irgendwie rein darf. Und die Cleverness der Beauty-Industrie liegt eben daran, die Ketten zu bauen, um trotzdem da drüben anzukommen. Also kann man sich das vielleicht sehr bildlich irgendwie vorstellen, wie Kosmetik funktioniert und wie Kosmetik funktionieren möchte. Wo baut ihr eigentlich an? Ich muss einmal ganz kurz nachfragen, Wo kriegt ihr eure Rohstoffe her?
Also grundsätzlich kommen die kosmetischen Rohstoffe von unseren Produkten aus aller Welt. Also wir haben natürlich den Fokus oder Prioritätsstufe Nummer 1 ist die Wirkstoffkonzentration, um somit den Effekt auf der Haut zu generieren. Mhm. Und Priorität 2 ist natürlich umso näher, desto besser. Also natürlich gibt es lokale Hersteller im Alpenraum, die gerade jetzt, was Nadelhölzer und Koniferen anbelangt, dort erste Klasse sind. Ein Lavendelöl aus den Alpen bevorzugen wir dann doch, dass eher was aus Frankreich kommt.
Wo produziert ihr eure Produkte?
Unsere Produkte werden in Italien, also in Südtirol produziert. Wir haben eine eigene kosmetische Produktion, was nicht bei allen Kosmetikmarken der Fall ist. Mhm. Muss auch nicht der Fall sein, aber wir können wirklich vom kosmetischen Produktionsprozess bis hin zum fertigen Produkt alle Schritte selbst überwachen und haben die selbst in der Hand.
Ja. Ich muss dich unbedingt noch eine Sache fragen, bevor wir wahrscheinlich dann auch aufhören müssen, aber mich würde total interessieren, was du selber so verwendest. Verwendest du nur deine Marke? Wie sieht es bei dir im Badezimmer aus? Kannst du dein Regime vielleicht ganz kurz für die ZuhörerInnen da draußen runterbrechen?
Ja, ich verwende nur meine Marke.
Ja.
Ich verwende keine dekorative Kosmetik, denn das machen wir nicht. Aber nicht nur deswegen, sonst grundsätzlich sonst auch nicht. Wie schaut mein Badezimmer aus? Viele Produkte, die den Markt noch nicht erreicht haben. Also
du bist deine eigene Testperson. Selbst.
Ich bin meine eigene Testperson oder unsere eigene Testperson. Was natürlich auch immer schwierig ist, weil natürlich dort die Meinungen sehr subjektiv sind. Aber da komme ich nochmal auf das Team zurück. Da ist es natürlich schön, viele Inputs auch von unseren Partnern zu bekommen, in welche Richtung wir dieses Gemeinschaftsprojekt oder diese Gemeinschaftsmarke eigentlich entwickeln. Mhm. Ja, unser letzter Produktlaunch, also die Age Repair Miracle Drops, die habe ich als fixen Bestandteil im Badezimmer.
Verwendest du die pur oder?
Nein, die verwende ich mit Serum oder mit Creme, je nachdem,
mische ich.
Gesichtsöle oder beziehungsweise unser Gesichtsöl sollte man grundsätzlich nicht pur verwenden, weil ja ein Öl die Haut eher austrocknet. Das heißt, dort gehört definitiv entweder das Gesicht vorher ordentlich feucht gemacht, dass das Öl dann die Feuchtigkeit mit einschleust und somit eigentlich ein wunderbarer Feuchtigkeitskonservierer ist. Beziehungsweise einfach mit einer Creme oder mit einem Serum gemischt, je nachdem, wie der Hautzustand ist. Mhm. Reinigung verwende ich ein Reinigungsgel. Und ansonsten War es das schon?
Ja, es ist eine simple, reduzierte Routine. Ja. Man braucht ja auch nicht viel. Hätte ja aber eben auch sein können, dass du sagst, du trägst tagsüber dann doch gern Concealer oder keine Ahnung, trägst Braungel oder so. Ich finde es immer ganz interessant.
Was ich noch habe, ist natürlich liegt ein Sonnenschutz auch, auch im Badezimmer, den ich eigentlich nur am Wochenende, wenn ich am Berg bin oder sonst mal am Strand
du
oder
das,
See.
Oder bist du ein großer Wanderer?
Jetzt Winter eher Skifahren, Skifahren oder Snowboarden, sonst eigentlich im Sommer eher Wandern. Und na, ich glaube, das war es eigentlich schon.
Okay, und welchen Duft trägst du?
Ich trage zurzeit von Chanel das Allure.
Aha, also ja, ein Klassiker.
Ein relativer Klassiker, ja, auch schon seit vielen, vielen Jahren.
Ja. Bist du nicht experimentierfreudig wie ich?
Ich weiß es nicht. Ich habe da noch nicht so die Muße gefunden, mich durch ganz viel durchzuriechen, weil ich die Parfümerien, das für mich ein bisschen eine Overdose ist. Und da gehe ich dann immer schnell rein
aber
und
wenn
raus.
Wenn du mich mal in Hamburg vielleicht oder wenn du mal in Hamburg wieder bist oder mich besuchen magst, dann muss man zu Harald Lubner oder so gehen. Weißt du, zu
lieben
so,
gerne, ja.
Genau, das sind so Nischen, so eine schöne so kleine Nischenparfümerie. Ja. Ich glaube, wenn man noch nicht in dem Thema drinnen ist, würde ich immer mit so kleineren inhabergeführten Läden anfangen, die einen da schön ranführen können. Wäre für mich jetzt ein Shopping-Tipp für dich.
Ja, danke. Genau, das nächste Mal in Hamburg.
Sehr gerne. Ich stelle dir jetzt mal die Schlussfrage, die ich all meinen Gästen am Ende stelle. Ja. Ich weiß nicht, ob du das schon weißt, aber sie ist ganz simpel und ganz schön. Sie heißt nämlich, lieber Fabian, was ist für dich schön?
Na, Schönheit für mich hat ganz viel mit Selbstbewusstsein zu tun und jetzt kann man sich natürlich fragen, was sind die Dinge, die mein Selbstbewusstsein erzeugen? Und für mich hat das zwei wichtige Aspekte. Einmal Schönheit von außen, ganz klar, oberflächlich, ästhetisch. Und einmal ganz klar Schönheit von innen. Und Schönheit von außen, die klassischen Helferlein, sind natürlich einmal die Kosmetik. Ob das dann noch zusätzlich die Sonnenbank ist, der Urlaub, den man sich gönnt, das Fitnessstudio. Und Schönheit von innen ist natürlich einmal Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel und was man sich dort alles an Helferlein wünscht. Aber Schönheit von innen hat natürlich auch ganz viel, und weil ich vorher auch Selbstbewusstsein gesagt habe, natürlich auch ganz viel mit Bildung zu tun, also mit Wissen, Neugier. Und Schönheit von innen ist natürlich auch, die Haut ist ja Spiegel des Inneren, beziehungsweise ist ein Kommunikationsorgan. Das heißt, diese Schönheit von innen hat dann auch ganz viel mit sozialen Kontakten zu tun. Und das heißt, ein schöner Mensch, egal welchen Alters, hat viele dieser, nicht alle, aber viele dieser unterschiedlichen Bereiche für sich selbst eben zufriedenstellend abgedeckt und ist auch mit sich selbst zufrieden, und das ist in meinen Augen eine schöne Person, und der ist dann nichts mehr hinzuzufügen.
Wow, ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank für deine schöne Antwort. Wow.
Also der Person ist nichts mehr hinzuzufügen, Diskussion.
Der Diskussion ist auch nichts mehr hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank. Ich lasse das jetzt mal so stehen.
Danke, Hanna.
Und danke, dass du heute mein Gast warst. Es war mir wirklich eine große Freude. Ich könnte mit dir jetzt noch eine Stunde sprechen. Bitte grüß deinen Bruder ganz lieb und deine Schwester, das ganze Team, Dr. Josef, deinen Vater. Grüß sie alle. Alle da draußen, die zuhören. Und danke, dass du Zeit hattest, hier zu sein.
Vielen Dank nochmal.
Und das war's auch schon. Das war meine 11. Episode Gepflegte Gespräche. Alle weiteren Folgen findet ihr wie immer auf Spotify, Apple Podcasts und in allen Podcast-Apps. Dort könnt ihr überall meinen Beauty-Podcast abonnieren und verpasst keine der Folgen. Die kommen übrigens jeden Montag alle 14 Tage raus. Zu dieser Folge gibt es auch wieder einen Blogpost auf meiner Webseite hannaschumi.com mit allen Links zum Gast, zu den genannten Produkten und natürlich auch mit einem Foto, damit ihr seht, wie Fabian aussieht und ein Bild zur Stimme habt. Falls ihr Feedback habt, immer her damit, sehr gerne per Mail an podcast@hannaschumi.com oder natürlich auch sehr gerne auf Instagram zu finden unter hanna.schumi. Ich schicke euch jetzt alles Liebe, macht es gut und bis ganz bald, bis zur nächsten Folge. Ciao, eure Hanna.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Hanna Schumi. Redaktion und Regie Ikone Media. Alle Informationen unter hannaschumi.com.
Nochmals vielleicht ganz kurz bezüglich dieser 900 Male an Hautregeneration. Das ist natürlich eine geschätzte Zahl. Das ist natürlich von unterschiedlichen Hauttyp abhängig. Was daraus eigentlich das Fazit ist, dass jeder ein bewusstes Peeling-Verhalten an den Tag legen sollte. Das heißt, dadurch, dass ich weiß, dass ich meine Haut nur endlich oft regenerieren kann, muss ich mir überlegen, wie oft ich diesen Prozess anregen will bzw. beschleunigen will, weil ich habe zwar in meinen jungen Jahren kein Problem damit, aber wenn ich dann 60, 70, 80 werde und ich diese Hautregenerationszyklen langsam aufgebraucht habe, dann komme ich langsam hin, wo ich mir vielleicht dann doch wünsche, ich hätte in jungen Jahren auf ein oder zwei extreme Peelings verzichtet. Also sicherlich ein kleiner Appell, schaut auf eure Haut und überlegt jedes Peeling zweimal.